Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen. Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, wir wollen heute über Gleichnisse im Markus-Evangelium nachdenken. Ich bin hier mit Carmen Mitterberger, Gerson Taraba, Martin Pröbstle, ich bin Luise Schneeweiß und ich bin schon gespannt, was wir da entdecken werden. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort und für auch die anschaulichen Gleichnisse, die wir darin finden, die uns mitnehmen in eine Zeit, die vielleicht nicht mehr die unsere ist, aber in Bilder, die wir dennoch verstehen können und die tiefe Wahrheiten lehren. Bitte leite uns mit deinem Geist, dass wir auch die Weisheit dieser Worte wirklich schätzen und erkennen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Im Markus-Evangelium gibt es, wenn ich richtig gezählt habe, nur 7 Gleichnisse. Das erste ist ein bisschen unscheinbar in Kapitel 3, Vers 23 über böse Geister. Dann kommt Kapitel 4, das werden wir uns jetzt vornehmen, mit 5 Gleichnissen. Und später noch in Kapitel 12 ein Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Gehen wir gleich mal in Kapitel 4 und lesen dort das erste Gleichnis, über das wir heute sprechen, das Gleichnis vom Seemann. Und vielleicht, Gerson, kannst du die Verse 1 bis 4 lesen? Carmen, du die Verse 5 und 6. Martin, dann 4, Vers 7. Und ich mache dann Verse 8 und 9. Gerson.
Ja, also Markus 4 ab Vers 1.
Genau.
Und er fing abermals an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine große, sehr große Menschenmenge bei ihm, so dass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich, und alles Volk stand auf dem Lande am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel, da kamen die Vögel und fraßen's auf.
Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es.
Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht.
Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir bleiben gleich bei diesem Gleichnis und lassen den nächsten Absatz noch jetzt noch mal kurz beiseite und gehen zur Deutung, die Jesus uns auch gleich mitliefert. Und vielleicht, Gerson, könntest du da die Verse 13 bis 15 lesen, Carmen Verse 16 und 17, Martin 18 und 19 und ich mache dann Vers 20.
Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann sät das Wort, das aber sind die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war.
Desgleichen auch die, bei denen auf felsigem Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freude auf. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab.
Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist. Die hören das Wort, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht.
Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist. Die hören das Wort und nehmen's an und bringen Frucht, einige 30-fach und einige 60-fach und einige 100-fach. Jetzt haben wir uns mal den ganzen Text hier vor Augen geführt mit seiner Deutung. Der Same wird ja erklärt, wird gesagt, dass es das Wort ist, aber der Sämann wird uns eigentlich nicht ausgedeutet. Woran könnte das liegen, dass so viele Details gedeutet werden, aber der Sämann nicht wirklich ausgelegt wird von Jesus hier?
Ich glaube, vielleicht das, was uns als erstes in den Sinn kommt, ist, dass Jesus der Sämann ist. Aber ich glaube, wenn wir die Bedeutung so lesen, kann das auch also anders besetzt sein. Es kann jeder von uns sein. Hm. Es geht ja ums Evangelium, es geht um etwas weiterzugeben. Und da ist, glaube ich, die Person des Sämanns mehrfach besetzbar.
Hm. Es geht nicht um den Sämann, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht eigentlich um die verschiedenen Bodenformen oder diese Beschaffenheiten. Und die werden auch sehr detailliert ausgestaltet. Und wie du sagst, es geht nicht um den Sämann, dementsprechend spielt es auch keine Rolle, wer es jetzt hier konkret ist.
Mhm. Jetzt hat ja jeder von uns so einen Boden gelesen. Ihr dürft natürlich gerne auch jetzt zu einem anderen Boden was sagen, aber können wir nochmal der Reihe nach zusammenfassen? Was ist hier der erste beschriebene Boden? Was passiert da? Und wie könnte das vielleicht in unsere Zeit übertragen aussehen, in einer modernen Biografie, was da passiert, was hier so bildlich naturmäßig geschildert wird? Vielleicht könnt ihr da kreativ werden und mal überlegen, wie würde das ein Beispiel dafür aus unserer Zeit aussehen, wo genau das mit einem Menschen passiert. Was haben wir denn da als erstes, der erste Boden? Wie würdet ihr den
nochmal
zusammenfassen?
Ja.
Der Weg? Mhm.
Der Weg ist festgetreten, da gibt es kaum Erde, da ist da überhaupt keine Erde offensichtlich, weil der nächste der felsige Boden eh schon wenig Erde hat. Der Weg, also würde ich dasselbe Gleichnis auf heute übertragen, würde ich sagen, das ist Asphalt, der Straßenasphalt. Um im Samengleichnis zu bleiben. Aber du meinst wahrscheinlich, wir sollen es grundsätzlich noch übertragen auf Menschen? Oder?
Mhm. Wie wäre denn ein Mensch, auf den das heute zutreffen würde, was Jesus hier im Bild anspricht?
Du meinst von der Persönlichkeit? Oder
welche Lebenssituation hat dieser Mensch vielleicht? Oder wie trifft das Wort ihn?
Ich glaube, das ist so ein typischer säkularer Mensch, der jetzt mit Glauben gar nichts am Hut hat, der auch nicht das Bedürfnis hat, sondern der einfach in seinem Lebensalltag dass ihm das genügt, also dass er einfach nicht offen ist. Mhm. Oder?
Also wenn es um die Böden geht, so wie du das sagst, dann dringt der Same gar nicht ein am Weg. Also der prallt ab. Das gibt kein Wort, das in sein Herz geht. In irgendeiner Form nicht. Und dann kann auch nichts wachsen. Und das ist also ja völliges Abperlen.
Ich habe noch so an Ablenkung gedacht. Also so, jemand hört zwar was, es ist vielleicht doch sogar kurz interessant, aber dann kommt ja eben der Satan und nimmt es weg, vielleicht durch irgendeine schnelle Ablenkung, wo das dann gleich schon wieder wie weggelöscht ist, dieser Eindruck, den der Mensch da aufgenommen hat.
Das ist natürlich die Frage, kann man das vielleicht auch in einen anderen Bodenpart jetzt einbauen? Aber das ist wahrscheinlich fluide.
Natürlich, ja, auf jeden Fall.
Es ist jedenfalls etwas, wo weder Wurzel und dann natürlich auch keine Frucht kommen kann. Nichts kommt.
Ich glaube, das ist eine Person, die auch weder Leid hat, noch Not, noch irgendwas, was vielleicht dieses Bedürfnis wecken könnte, sondern die gerade mit der Situation, in der sie ist, so zufrieden ist, ohne nach etwas zu suchen.
Nur ist es ja natürlich leicht, so ein bisschen auf irgendwelche Menschen zu zeigen, auf die das vielleicht zutrifft. Ich frage mal noch ein bisschen weiter, das können wir dann bei den anderen Böden auch machen. Gibt es in eurem Leben was, wo ihr sagt, ja, es gibt auch Situationen, wo es mir so geht wie diesen Boden, wo das vielleicht schnell wieder weg ist, ja, was da Gott eigentlich einpflanzen möchte? Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
Also ich habe es gerade beim Lesen gemerkt, als, ich weiß gar nicht, einer von euch beiden dran war, dass mein Gedanke so zu ein paar Sachen, die ich zu tun habe, abgeschweift. Und ich habe mir gedacht, total der Weg gerade. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Musste nochmal schnell querlesen. Das ist vielleicht ein bisschen banal, aber trotzdem kommt uns das, glaube ich, immer mal wieder vor, dass irgendwo der Gedanke ist und wir vielleicht auch das, was wir hören, einfach nur aus Pflichtgefühl vielleicht manchmal machen, weil es eben dazugehört, hier in Bogenhofen, die Morgenandachten vielleicht. Vielleicht geht man hin und wenn man rausgeht, weiß man gar nicht mehr, worum es gegangen ist.
Kann uns auch passieren, ne? Dass wir so schnell, wenn man fragen, was war die Predigt letzte Woche, was war sie vor 2 Wochen, kann sein, dass man dann schon wieder echt nachdenken muss oder es sogar gar nicht mehr weiß, ne?
Das ist wahrscheinlich bei fast allen Leuten so. Ich meine, so an die Predigterfahrungen denke.
Ich werde später noch fragen, was wir dann tun können, um das vielleicht auch zu vermeiden und ein besserer Boden zu sein. Behaltet es noch im Kopf. Gehen wir mal zum nächsten Boden. Da, wie wird dann der beschrieben und was könnte das bedeuten? Ein bisschen was sagt Jesus ja schon, in welche Richtung er es gemeint hat.
Carmen, das ist dein Boden.
Ich will ja nicht mit Steinen werfen, aber das ist der steinige Boden, der einfach schnell, der Same geht auf, aber es hat kein Fundament. Also es geht schnell auf und verdorrt dann ganz schnell. Ich glaube, das sind so, vielleicht auch vom Typus, so diese enthusiastischen, die einfach gleich mal mitgerissen sind von etwas, aber wo dann wo der Atem ausgeht irgendwie auf die Länge. Das heißt, es ist zuerst ganz enthusiastisch und dann flaut es halt wieder ab oder es kommt das nächste Spannende und löst das eine ab.
Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass Lukas zu dem Gleichnis ein Detail gibt an dieser Stelle, und zwar, dass keine Feuchtigkeit in diesem Boden ist. Es fehlt das Wasser. Mhm. Man hört es und dann gibt es aber nichts, was irgendwie Nährstoffe transportieren kann. Das ist ähnlich wie das Fundament. Wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt ausdeuten will, kann man über Heilige Geistbilder gehen. In der Bibel wird der Heilige Geist manchmal mit Wasser verglichen. Mhm. Aber das sind so diese Menschen wahrscheinlich. Oder auch wir. Die Frage wird ja wahrscheinlich auch gleich kommen.
Ja, bitte.
Wir, wenn wir Sachen hören und einfach als kennig abspeichern vielleicht. Mhm. Und diese Nährstoffe gar nicht transportiert werden können. Und dann.
Das Bild ist ja auch insofern interessant, wenn ein Baum jetzt keine Wurzel hat, dann kippt er auch schnell um. Mhm. Ja? Dann wird er auch einem Sturm nicht standhalten. Hier ist es jetzt vielleicht nicht der Sturm, aber wir brauchen Wurzeln. Ja? Es muss irgendwie ein Wachstumsprozess da sein, der auch in die Tiefe gehen. Und das Oberflächliche allein wird nicht tragen. Ja?
Und das ist der Punkt bei diesem Boden, er hat keine Wurzel. Beziehungsweise der Same, der aufgeht, er geht ja interessanterweise auf, aber anscheinend ohne Wurzel. Und deswegen kommt da irgendwas daher, bist du nicht verwurzelt drin.
Aber die Wurzel würde ja mit der Zeit wachsen, aber das passiert eben nicht von selbst. Ja, ich habe vielleicht so eine Bekehrung erlebt, aber dann wird es vernachlässigt, dieses geistliche Wachstum auch zu pflegen, oder? Dass dann wirklich auch die Wurzeln wachsen, denn die sind ja zu Anfang noch nicht so da.
Jetzt gerade heute im Unterricht ein bisschen, wo es darum geht, um Bibelauslegung und Themen aus der Bibel. Es kommt mir vor wie jemand, der die Themen der Bibel aufsaugt, aber selber gar nicht weiß, wie lese ich die Bibel, um Dinge zu verstehen, um verwurzelt zu werden darin. Und kommen dann ein paar Fragen daher oder sowas, ja, kommt die Sonne daher, dann merkt man plötzlich, oh, da ist keine Wurzel da. Mhm.
Ist man wetterwendisch, so sagt Luther, dass man dann mit dem nächsten Wetter schon vielleicht seine Meinung wieder ändert. Ich habe mich noch an eine Situation erinnert, wo ich mir vorgenommen habe, mit einer Person Kontakt zu halten. Eine Person, die jetzt nicht eben mir mehr begegnet, weil sie weit weg ist. Und wo ich dann auch wirklich mir das fest vorgenommen hatte, aber dann nach einer Weile doch gemerkt habe, ich bin da nachlässig, ja, weil man schnell mal sich zu irgendwas verpflichtet oder sich was vornimmt und dann alle möglichen Dinge das verdrängen können und ja, gut, das fällt dann vielleicht auch in den nächsten Boden noch mit rein, ne? wo es um was Ähnliches geht. Gehen wir da mal hin. Was ist denn der vorletzte Boden hier, der dritte?
Das sind die Dornen.
Die Dornen, die das ersticken. Da nennt Jesus ja auch ein paar konkrete Dinge hier. Das sind hier, nein, Bedrängnis und Verfolgung gehörten zum vorigen, ne? Das haben wir gar nicht gesagt jetzt bei den Wurzeln, dass mit der Bedrängnis und Verfolgung auch ein
ja, das
Aspekt
ist der Unterschied. Also der felsige Boden ist, das sind die Sachen, die von außen kommen, die eine Person wetterwendisch werden lassen oder die das dann sind. Und jetzt kommen die inneren Anfechtungen, wie Sorgen der Welt, Reichtum, Begierden, das ist alles das, was ich habe. Ja. Also Dinge, wo ich meine Aufmerksamkeit wegrichte und deswegen kann ich keine Frucht bringen. Jetzt sagt Jesus, keine Frucht. Ich frage mich, hatten diese dann Wurzeln, aber die Frucht kommt da nicht.
Vielleicht, ja. Also ja, schon Wurzeln.
Nicht. Aber ich denke, die Energie
überwuchert
fehlt,
von wenn, anderen ja. Sachen.
Wenn nichts mehr von außen dazukommt. Das Unkraut so schnell wächst, dass keine Sonne mehr und keine Nährstoffe mehr. Oder die Nährstoffe abgezogen werden durch das Unkraut.
Aber das sind ja die eigenen Dinge, die wachsen. Ne? Der Boden bringt ja die Dornen auch hervor. Also ich sehe so, die Dornen sind meine eigenen Probleme, die dann das, was eigentlich wachsen soll, verdrängt oder keinen Platz mehr lässt.
Habt ihr das auch schon erfahren, selber erlebt, eine Situation vor Augen vielleicht?
Ich glaube, das ist, also ich habe jetzt gerade dieses Bild im Garten vom Unkraut, wie das am Anfang unscheinbar ist und fast gleich groß wie die Pflanze und dann einfach schneller aufschießt, wenn man nicht regelmäßig drüber schaut. Und ich glaube, das ist manchmal, dass man das unterschätzt, dass etwas so unscheinbar ausschaut und auf einmal ist es so riesig, dass man es dann, dass es einen überwuchert. Ja.
Ich finde es interessant, wie unterschiedlich diese Auslegungen auch in verschiedenen Gleichnissen sind. Wenn wir jetzt das Gleichnis nehmen vom Unkraut und dem Weizen, da soll das Unkraut stehen gelassen werden, weil es nicht unterscheidbar ist. Und hier ist es unterscheidbar und wird als Problem klassifiziert, weil es auch einfach um was anderes geht. Und das ist auch wieder die Auslegungsgeschichte, was du vorhin gesagt hast. Wir müssen schauen, worum es hier im Einzelnen geht. Und
dasselbe Bild kann in einem anderen Gleichnis was anderes bedeuten.
Mich erinnert das ein bisschen an Matthäus 6, als Jesus bei der Bergpredigt über die Sorgen spricht, auch über den Reichtum. Die Begierden hat er jetzt dann nicht so stark drin, vielleicht Kapitel 5 eher. Aber wenn er da so redet über das, was uns so beschäftigt, Tag ein, Tag aus, dann muss ich schon sagen, müsste ich auch innehalten und
warum
sagen,
warum sorgt ihr euch um die Kleidung, um die Nahrung?
Ja. Mache ich mir zu viel Gedanken, zu viel Sorgen um dieses und jenes und habe dann weniger Zeit für das Eigentliche?
Ich glaube, das überfällt uns jeden Tag. Ja.
Wobei du das ja nicht wegdiskutieren oder ignorieren solltest, es darf ja das Unkraut ruhig wachsen, aber wenn die Pflanze schnell genug und stark genug wird, dann wird eben das Unkraut nicht mehr so viel ausmachen. Ich glaube, dann kann es trotzdem bestehen.
Aber hier geht es ja nicht nur um Unkraut, sondern es geht um ganze Dornbüsche. Die werden riesengroß und auch höher als hier geht es ja wahrscheinlich auch um irgendwelche Getreidefelder. Die werden, wie hoch wird das, so wie der Tisch?
Vielleicht.
1,20 Meter, 80 Zentimeter, je nachdem, was es ist. Dornenbüsche, die werden schon ein bisschen höher. Also das zeigt aber auch dieses Potenzial, dass das alles hat, ja. Wie schnell kann ich von irgendwelchen irdischen Dingen abgelenkt werden, die auf einmal Gewicht und Größe in meinem Leben erlangen?
Also bei der Carmen würde ich jetzt sagen, wir müssen trotzdem aufpassen, was in unserem Herzensboden wächst. Denn würde ich jetzt sagen, okay, ich kann ein bisschen Sorgen der Welt, ein bisschen betrügerischen Reichtum, ein bisschen Begierde nach allem wachsen lassen bei mir, solange das andere noch drüber wächst. Ich glaube, so will das Jesus nicht, dass es funktioniert.
Ich dachte, also ich habe eher gemeint, nicht resignieren und sagen, ich bin ausgeliefert, sondern wenn ich gegründet bin in Jesus, dann wird mich das andere nicht umbringen. So.
Verstehe, man zweifelt dann nicht an einem Stück Unkraut, das plötzlich aufgeht.
Genau,
und man denkt,
ist nicht so Ohnmacht. Oh, jetzt
wo kommt
das
jetzt her aus meinem Herzen? Ne?
Ja,
bin verloren. Okay.
Jetzt interessiert uns ja natürlich, was den guten Boden ausmacht. Was ist jetzt der Unterschied von dem guten Boden im Vergleich zu den anderen, die wir uns vorher angeschaut haben? Was sticht da hervor? Oder was fällt euch auf?
Er besteht aus eben nur dieser reinen, fruchtbaren Erde.
Okay.
Er wird nicht besonders geschildert, aber er hat eben all das nicht. Er ist kein Weg, er ist nicht festgetreten. Der Same kann eindringen. Er ist frei von Steinen, von größeren Felsen zumindest, wo so eine Pflanze Wurzeln schlagen kann. Und es gibt eben kein Unkraut, keine anderen Dornbüsche, die irgendwas darüber hinausbringen können. Er ist frei von all dem. Das macht den guten Boden eigentlich aus.
Und wenn wir das jetzt übertragen in unser Leben oder so? Was können wir tun, um selber ein guter Boden zu sein? Gibt es da irgendwelche praktischen Ableitungen, Anregungen, die wir mitnehmen?
Was würden wir machen, wenn wir jetzt Bauern wären und diese Böden vor uns hätten und wollen unser Feld vergrößern und aus diesem Boden jeweils guten Boden machen? Beim Weg müssten wir uns irgendwelches Werkzeug holen und den Boden umgraben, auflockern. Beim Felsigen müssten wir die Steine wegtransportieren oder neue Erde aufschütten, je nachdem, ob das unten rund auf Felsen ist oder einfach nur Steine drin liegen. Und bei den Dornen müssten wir mit dem Spaten dran und das ausgraben. Und das, wenn wir uns das jetzt ins Geistliche übertragen, auflockern, lasse ich es zu, dass dieses Wort auch in mein Herz kann? Sage ich mir, okay, ich schau mal, was das meint, funktioniert das? Wegtragen von Steinen oder Aufschütten von Erde. Vielleicht muss ich auch mal zulassen, dass das auch weitergeht als nur dieses verstandesmäßige Denken hinaus und das Ausjäten der Begierden und Reichtum ist wahrscheinlich selbsterklärend.
Du hast gleich ganz viele Vorschläge. Eins fällt ja auch auf, alle hören das Wort. Es ist keiner dabei, der es gar nicht gehört hat, ne? Oder der die Ohren zugehalten hat oder was auch immer. Aber nur hier ist jemand, der es auch irgendwie annimmt oder man kann vielleicht auch sagen, der es tut oder der es irgendwie umsetzt. Ne? Das ist ja auch so ein Fall, wo Jesus dieses Thema öfter aufgreift. Viele nennen mich Herr, aber nur die, die den Willen meines Vaters tun. Viele sind mit mir verwandt, aber meine Mutter und meine Brüder sind in Wirklichkeit die, die Gottes Willen tun. Also dieses Thema kommt mir so oft unter, auch in den Evangelien. Jakobus dann auch, der Bruder von Jesus, der ist auch seit Täter des Wortes, nicht höre allein, ne?
Aber trotzdem, und das finde ich hier wichtig, geht es nicht um darum, dass der Boden möglichst gut und möglichst viel Frucht bringt. Das erinnert mich so ein bisschen auch an Matthäus 25, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Auch da werden hier die Böden, da die Knechte, wenn sie Frucht bringen, gut genannt. Hier gibt es verschiedene
Erträge,
genau. 30, 60, 100, aber alle sind guter Boden. Der eine, der 30-fach bringende Boden ist nicht deswegen ein schlechter Boden, bloß weil er nur 30-fach trägt.
Wisst ihr, was im Orient so normal war an Ertrag? Mhm. Ich habe das auch mal nachgelesen. Was hast du da gefunden, Martin?
5- bis 7-fach.
Wow. Da ist 30-fach schon eine starke Nummer.
Das ist der Moment, wo das Gleichnis überrascht. Jesus erzählt gerne Gleichnisse, sind auch bei den anderen vielleicht noch, wo dann so ein Moment kommt, wo die Leute einfach so, what? Was hat er da gerade gesagt? Man hätte vielleicht erwartet, der trägt 5-fach, der trägt 7-fach, der trägt 10-fach. Aber Jesus macht das so überdimensional groß, dass es nicht mehr real ist. Und das ist eben das, was das Evangelium macht. Da passieren Dinge, die sind eigentlich nicht real, sondern das passiert, weil Gott da im Wirken ist.
Ich habe versucht herauszufinden, was es mit diesen 30, 60 und 100 auf sich hat. Aber ich habe noch keine Erklärung gefunden, die mich jetzt wirklich überzeugt. Also falls jemand von den Zusehern oder Zuhörern da was findet, das würde uns auch interessieren.
Das ist dann wahrscheinlich eine Schlussfrage.
Ja, das ist nur eine Zwischendurchfrage.
Schreiben Sie das in die Kommentare.
Einfach mal eine Zwischendurchfrage. Okay. Falls jemand dazu etwas findet, das würde mich interessieren. Oder hat jemand von euch etwas mal dazu gefunden?
Na, jetzt wollen wir das nicht vorwegnehmen, oder? Will ich die Kommentare sehen.
Okay. Ja, dann letzte Frage hierzu. Ist noch irgendetwas anderes euch aufgefallen, was ihr hier draus mitnehmt für euch, was man noch aus diesem Gleichnis lernen kann?
Jesus endet in Vers 9, den haben wir vorhin übersprungen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ohne das Hören, du hast es vorhin schon angesprochen, alle hören das Wort. Ohne das Wort zu hören, müssen wir über das alles gar nicht nachdenken. Und das Hören wollen, das ist ja schon so ein bisschen erster Bodenweg-Thematik. Bin ich bereit, auf das zu hören und das dann am Ende auch umzusetzen, das nicht einfach nur so zu lassen. In der Offenbarung ist ja dieses Hören auch irgendwie schon implizit auf die Umsetzung gerichtet. Mhm. Das ist ja eine sehr ähnliche Formulierung, wenn nicht sogar die gleiche.
Kommt uns bekannt vor.
Wie bereit Schreiben bin ich?
So. Mhm. Und bin ich bereit, fruchtbarer Boden zu sein? Also was mir beim ersten Mal lesen so, ich bin eh passiv, wenn ich das Korn bin, das jemand sieht es aus, kann ja nichts dafür, wohin ich komme. Aber ich kann diesen Boden bereiten in meinem Herzen, dass ich einfach Frucht bringen kann, dass es aufgeht.
Da hört das Gleichnis so ein bisschen auf im Bild, denn das ist ja eigentlich der Seemann, der das dann tut, auch die Sachen, die du vorher beschrieben hast. Und Jesus macht das ja auch bei mir, aber der Boden kann auch recht aktiv sein, wie du sagst, gell? Und mir fällt hier auf, es geht irgendwie immer um die Frucht. In Vers 19 heißt es, bleibt ohne Frucht. In Vers 17, bei der andere Boden, da gibt es nicht mal eine Wurzel. Ne? Hören und annehmen tut auch jemand in Vers 16, aber hören, annehmen und Frucht bringen, scheint für Jesus sehr wichtig zu sein. Also die Umsetzung.
Für mich steckt noch so der Gedanke drin, dass es sein kann, dass unser Wort, das wir ausstreuen, eben nicht immer aufgeht. Ja? Das ist auch ein bisschen ein Trost vielleicht, dass es nicht an uns als Seemann liegen muss, sondern dass es einfach verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen gibt, die aufnahmefähiger sind oder nicht. Und das ist aber auch die Ermutigung, dass die Ernte dann doch so groß ist bei denen, wo es Frucht bringt. Ja? Ja, jetzt haben wir ja diesen einen Absatz ausgelassen, Verse 10 bis 12. Und vorher hat mich auch diese Frage irgendwie interessiert. Jesus erzählt dieses Gleichnis ja allen Menschen und dann die Erklärung, die wir gleich danach gelesen haben, ist nur im kleinen Kreis. Mhm. Und auch wenn man jetzt im Kapitel 4 anschaut, die Verse 33 und 34, da heißt es, und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort, so wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Das ist doch seltsam, ja? Warum macht Jesus das so, dass er die Erklärung dann nur im kleinen Kreis macht? Und um das jetzt noch ein bisschen zuzuspitzen, lesen wir jetzt mal Verse 10 bis 12. Denn die haben es ein bisschen in sich. Carmen, könntest du mal Verse 10 bis 12 lesen von Markus 4?
Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen. Damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde.
Mhm. Welches Missverständnis könnte dann aufkommen, wenn man diese Verse hier liest?
Dass es nur ein Geheimbund ist für ganz Auserwählte. Hm.
Oh, Jesus will nicht, dass andere sich bekehren.
Er macht es absichtlich so unverständlich. Ja? Manche lesen hier auch sogar den Prädestinationsgedanken hinein, dass es eben vorherbestimmte Personen gibt, die das verstehen dürfen und andere nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr nicht diese Auffassung vertretet oder das so seht. Wie geht ihr denn mit diesem Text um und was kann uns helfen, ihn besser zu verstehen?
Ja, so allein zur Frage, was ist Gottes Ziel, gibt es ja auch andere Texte. Ich habe jetzt einfach mal exemplarisch 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten und jetzt, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also es gibt auch die entgegengesetzten Aussagen und die in Petrus ist jetzt relativ klar, dass Gott möchte, dass jeder zur Buße findet.
Jetzt also ist natürlich die Frage, der Gesamtzusammenhang der Bibel ist dann, es würde sich ein Widerspruch auftun, wenn das hier wirklich so zu verstehen wäre.
Und trotzdem bleibt dann die Frage, wieso
warum steht es da,
wie es steht.
Habt ihr dann noch weitere Verständnishilfen und Ansätze?
Man versucht natürlich immer zu erklären, dass es für Jesus und die Botschaft am besten rauskommt. Und dann kann man schon noch was machen. Ich habe hier eine Fußnote zu Jesaja 6. Mhm. Und das klingt dann fast so, wenn ich das dort schaue, als ob Jesus das hier zitiert.
Jesaja 6, Verse 8 bis 10 könnten wir uns mal kurz anschauen. Da kommt das ja her, ne? Jesus spielt wahrscheinlich drauf an. Mhm.
Ja, dann lese ich gleich, während ihr noch schaut.
Jesaja 6, Verse 8 bis 10.
Okay, der Herr sagt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, ja, geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Augen, Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sie nicht bekehren und genesen. Und von Jesaja wissen wir, dass er gepredigt hat wie ein Evangelist, ohne Ende, gute Sachen. Und trotzdem hat es nichts genutzt. Und ich glaube, das ist, was Jesus hier anspricht. Er spricht das Evangelium schon frei. An anderer Stelle lesen wir, dass die Pharisäer nach einem Gleichnis so richtig verstanden haben, wovon er redet. Und sie werden wütend und wollen ihn sogar einmal töten deshalb. Also die Gleichnisse sind ja nicht so schwer zu verstehen, vielleicht für die Jünger, ne? Aber für andere vielleicht doch leichter. Und was Jesus hier sagt, ist, mein Evangelium trennt die Geister. Und Leute werden mit sehenden Augen es trotzdem nicht annehmen. Das ist eigentlich tragisch.
Das Gleichnis soll es ja eigentlich verdeutlichen. Es soll etwas versinnbildlichen und es leichter machen zu verstehen. Das ist ja auch das, was in Vers 11 dann steht. Euch ist es gegeben, ihr versteht es. Den anderen rede ich in Gleichnissen und dann hast du trotzdem das Problem, dass manche es nicht verstehen. Und dann kommt wahrscheinlich dieser Punkt, den du gerade ausgeführt hast, zum Tragen, ja.
Ja, es ist vielleicht auch ein Stück weit einfach ein Wachrütteln oder sagen, überlegt mal.
Aha, man könnte diesen Vers ja vielleicht auch anders verstehen. Da komme ich gerade drauf, wie du das sagst, Gerson. Man könnte ja vielleicht sagen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, mit euch kann ich direkt darüber reden. Den anderen muss ich erst eine Brücke bauen durch die Gleichnisse. Ja, dass sie praktisch durch die Gleichnisse es leichter verstehen. Also die Gleichnisse nicht eine Verschlüsselung sind, sondern eigentlich eine Verständnishilfe.
Ja. Dann passt es damit aber nicht so gut in Vers 12, ne?
Ja, aber zu dieses damit, da gibt es eh eine Diskussion darüber. Das ist im Griechischen hinar. Ja. Da fragen sich manche, ob es wirklich am besten übersetzt ist mit diesem damit. Also, dass Jesus das macht, damit sie es nicht verstehen. Sondern es könnte man eventuell auch so verstehen, dass es einfach eine Folge ist. Ja? Also, einige Kommentare sehen das auch so, dass es
das
Ergebnis sein wird, dass sie es nicht verstehen. Ja, vielleicht kann man dem nochmal nachgehen.
Und ich glaube, das ist schon manchmal wichtig. Jesus spricht da was und reißt da etwas auf. Ich meine, wir sollten vielleicht nicht zu schnell über das hinweggehen, dann, auch wenn wir es lesen. Denn manches ist ja da dann, was uns durcheinander bringt, wo wir sagen, warum sagt er das jetzt? Und die Jünger haben das ja wahrscheinlich auch aufgegriffen und haben sich gefragt, Jesus, warum sagst du das so? Und sie denken drüber nach, was ist der Unterschied zwischen uns Jüngern und denen, wie sagt er, draußen, die außerhalb des Reiches Gottes sind. Warum verstehen die das nicht? Ist es die Botschaft, die einfach das Nichtverstehen hervorruft? Oder? Also für mich wirft das heute immer noch viele Fragen auf und da kann man verschiedene Wege gehen und sich überlegen.
Mir kommt vor, dass es auch kein Zufall ist, dass dieser Einschub 10 bis 12 genau in Seemann drin ist. Ja, dass da auch ein Zusammenhang besteht, weil der Seemann ja auch so ist, du sollst das Wort hören und es soll noch aufgehen und Wurzeln schlagen, also irgendwie auch tun oder umsetzen und dann wirst du es auch verstehen dadurch, so kommt es mir vor, ja, dann wächst auch dein Verständnis und hier sind vielleicht Leute, die hören zwar die Gleichnisse, aber sie tun es nicht und dann werden sie es sehen und doch nicht sehen. Also ich frage mich, ob da so ein Zusammenhang besteht, dass es hier auch gemeint ist und im Jesaja ist ja auch so ein Gerichtstext, wo sie ihr Herz verstocken. Und im Alten Testament kennen wir das, dass es irgendwie so eine Wechselwirkung ist. Der Pharao verstockt sein Herz und dann heißt es, Gott hat ihn verstockt. Ja, also dass so Gott das auch dann anerkennt, wenn Menschen sich verschließen und eben ihren Boden sozusagen so verhärten, dass der Same nicht mehr aufgehen kann.
Ich finde auch interessant, also wenn wir uns das Gleichnis in Matthäus anschauen, dann haben wir da diesen Zwischenteil am längsten dargestellt. Da kommt das gar nicht so hart raus, wie es bei Markus rüberkommt. Ich lese einfach nur mal jetzt einen Vers rausgegriffen, kann man zu Hause auch gern mal nachlesen. Das ist Matthäus 13, ab Vers 10. Und in Vers 13 heißt es dann, darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und da greift er dann auch wieder diese Jesaja-Texte heraus und da kommt stärker heraus dieses, sie hören es und verstehen es eben doch nicht. Und deswegen rede ich mit ihnen in Gleichnissen, was bei Markus sehr zusammengestaucht ist.
Dankeschön. Ich glaube, jetzt haben wir uns hier doch sehr vertieft, aber das ist auch wichtig, weil das sehr grundlegend ist und die anderen Gleichnisse auch etwas leichter zu verstehen sind. Zu einem möchte ich noch kommen. Das ist so ein Doppelgleichnis, irgendwie so ein Abschnitt 21 bis 25. Martin, könntest du den mal lesen? Markus Kapitel 4, Verse 21 bis 25. Zwei Gleichnisse sind das gleich nacheinander.
Okay, Jesus spricht da wieder. Zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen? Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu setzen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, und ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen, und man wird euch noch dazugeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat.
Also zwei Gleichnisse hier auf kurzem Raum. Jetzt kennt man das ja aus Petrus, dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen und kann nicht verborgen bleiben. Und dann geht bei Matthäus, ja? Matthäus meine ich natürlich. Bei Matthäus 5, da geht es dann so weiter, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und so weiter. Und hier geht es aber anders weiter. Hier heißt es, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll und so weiter. Also geht ein bisschen andere Richtung. Wie versteht ihr denn diesen Text hier? Worum geht es? Und wie würdet ihr den deuten? Denn hier sagt Jesus nicht unbedingt genau, was damit gemeint ist.
Ich habe den Eindruck, dass hier das erste Gleichnis so ein bisschen die Markus-Geschichte illustriert. In Markus geht es an vielen Stellen um das Geheimnis des Messias. Mhm. Ich glaube, wir werden später auch nochmal drüber reden, ein paar Wochen dann. Mhm. Das heißt, es ist was verborgen und das wird erst später zutage treten. Und die Jünger sind so auf der Entdeckung, das Verborgene zu entdecken, bis es für sie offenbar wird. Und Jesus sagt hier, ja, das ist das Licht. Wenn ich das Licht habe, wird es irgendwann alles offenbar machen, weil es einfach leuchtet. Und es ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass er damit sagt, das Evangelium wird sich durchsetzen. Dafür ist das Evangelium als Licht geschaffen. Ich würde das Licht als Evangelium interpretieren.
Er selbst, das Evangelium, was immer weiter strahlt.
Mhm. Also ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, die beiden Gleichnisse zusammenzubringen.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Wie würdest du, also, gibt es da einen Zusammenhang oder sind die ganz losgelöst?
Also so einzeln sind die, zumindest aus dem Gesamtkontext der Evangelien, relativ klar. Also so wie du misst, wird man auch mit dir messen. Entferne erst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem
Urteilen.
Und so weiter. Du hast gerade schon die Lichtverbindungen angesprochen. Und ich überlege halt jetzt, was hat das damit zu tun, dass etwas, was verborgen ist, offenbar wird und etwas, was falsch gemessen wird, eben auf jemanden zurückfällt und auch, dass dann das, was man hat, genommen wird. Das klingt ja jetzt auch wieder so ein bisschen nach Matthäus 25, du fauler Knecht, gib dem das, gib das, was er hat, auch dem, den der 10 hat.
Also um zum zweiten Gleichnis zu kommen, da, wenn ich das jetzt schreiben würde, ja, wenn ich schreiben würde, dann würde ich vielleicht sagen, hier, wer hat, der soll anderen abgeben und wer nicht hat, der soll noch was bekommen. Ja, das würden wir so sozial vielleicht formulieren. Aber hier ist es so, wer hat, dem wird noch mehr gegeben und wer nicht hat, dem wird man auch noch das nehmen, was er hat.
Das ist ja so wie beim Gleichnis mit den Talenten. Der das verbuddelt, der kriegt.
Hat am Ende gar nichts.
Gar nichts, obwohl er das Wenigste bekommen hat.
Also hier geht es nicht um soziale Gerechtigkeit, sondern noch um irgendetwas anderes. Ja?
Vielleicht geht es um Vers 20. Ja? Wie gibt es das, dass es 30, 60 und 100-fach kommt? Ja, das gibt es nur deshalb, weil wenn du Frucht bringst, dann kriegst du noch extra Frucht von Gott dazu und Gott wird wirken und es wird mehr werden. Du hast ja die Talente auch schon angesprochen. Ne? Also Gott schenkt, dass es mehr wird.
Mhm. Und wenn ich jetzt eine Erfahrung mit Gott mache, dann wird es immer nur mehr werden. Ja? Alles, was ich da habe, wird vermehrt werden.
Und das Maß ist ja, vielleicht passt das auch in dieses Weizengleichnis. Das Maß ist ja ein Hohlmaß, womit man auch Weizen, Getreide abgemessen hat. Und wenn ich ein kleines nehme und immer nur die kleinsten Brötchen backe, weil ich bloß nichts falsch machen will, weil ich Gott nicht vertraue oder zutraue, was daraus zu machen, was auch immer einem da einfällt, dann wird auch mit diesem Maß an uns gemessen werden. Und wir haben dann, das passt dann zu den
dann geht es gar nicht nur ums Richten.
Dann geht es gar nicht ums Richten, genau. Sondern es geht darum, was traut man mir Gott zu, wenn ich ihm auch nichts zutraue, in Anführungsstrichen.
Da geht es also vielleicht auch um die geistliche Erfahrung.
Ja? Eröffnen. Mhm. Also das ist ja das dritte Mal in dem Kapitel, dass es die Ohren gibt. Und es geht immer darum, das, was der Martin am Anfang gesagt hat, das Evangelium zu erkennen oder dieses Licht. Es ist ja schon im Kapitel 4, Vers 9, also bevor die Erklärung kommt, und dann nochmal in 12, wo das beides Mal, wer Ohren hat, der höre, kommt. Und wo es darum geht, etwas zu erkennen oder zu sehen.
Es gibt auf jeden Fall einen Satz, heiße Ohren.
Also auf jeden Fall nehme ich mir mit, dass wir Gott was zutrauen und ihm unser Maß auch irgendwo hinhalten. Und so viel, wie ich von Gott erwarte und so viel, wie ich in ihn investiere, in meine Beziehung zu ihm, so viel Frucht wird da auch rauskommen. Ja, so viel Segen wird zurückkommen. 30, 60, 100-fach. Ich freue mich.
Zur Verfügung stelle.
Ja, genau. Mich ihm auch ganz zur Verfügung stellen, nicht nur so ein bisschen von meinem Leben. Dann kann er auch mehr füllen. Ja, das sind viele wertvolle Gedanken. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen. Da vor allen Dingen, weil wir noch zwei Gleichnisse haben, die wir unterschlagen haben. Was ist denn eigentlich vielleicht auch der Sinn dieser weiteren Gleichnisse, die hier stehen? Was würdet ihr als Zuhörer, Leser aus den Gleichnissen vom Wachsen der Saat und vom Senfkorn mitnehmen? Was haltet ihr da für die zentrale Botschaft? Das könnt ihr vielleicht noch in den Kommentaren teilen und damit unsere Runde noch vervollkommnen, um das, was wir jetzt nicht mehr durchgenommen und behandelt haben. Und wir wollen ja die Runde mit einem Gebet abschließen. Martin, darf ich dich bitten?
Gerne. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so praktische Beispiele aus dem Leben gibst und auch einiges erklärt hast davon. Und so bitten wir dich jetzt, dass wir auch in unserem Leben wachsen und deine Saat aufgehen lassen, die du in unser Herz gesät hast. Und dass es Frucht bringt und dass wir ein großes Maß dir hinhalten und gerne auch andere mit einem großen Maß bemessen. Danke, dass du dazu so ein großartiges und göttliches Gelingen schenkst. Und hilf, dass wir uns auf genau das konzentrieren, in dir bleiben und durch dich wachsen. Amen.
Amen. Amen. Vielen Dank, dass du beim heutigen Bibelgespräch zugehört hast. Wir hoffen, dass du dadurch Inspiration gefunden hast und praktische Anwendungen mitnehmen konntest. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Gottes Segen.